Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich würde gerne zu Beginn noch einmal beten und dann legen wir los. Ja, unser großer Gott, liebender Vater, danke für diesen Morgen, den wir haben. Danke, dass wir Zeit haben, um uns mit diesem Text aus der Bibel zu befassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zu verstehen, wie dieser Text in unser Leben heute spricht. Egal, wie gut wir dich schon kennen oder noch nicht kennen vielleicht, bitte zeig uns, was das für uns bedeutet. Amen. So, ihr Lieben, lasst mich doch erstmal mit einer guten Nachricht für uns alle hier beginnen. Freunde, der Frühling ist da. Oder nicht? Die Zeit des Schreckens hat ein Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe oft das Gefühl, dass der Winter oder besonders der Februar, ja, dass dieser Februar in Hamburg immer so 137,5 Tage dauert normalerweise und nie enden will. Aber wir haben es geschafft. Der Frühling ist da. Eine neue Zeit ist angebrochen. Und was Frühling für uns immer bedeutet als Familie, eine Sache, die der Frühling mit sich bringt, ist, neue Balkonpflanzen zu pflanzen. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Das heißt, die ganzen Töpfe werden aus dem Keller hochgeschleppt, Säcke an Erde, weil das ja immer schneller leer ist, als man dann denkt. Kennt ihr auch, oder? Säcke an Pflanzerde werden aus dem Baumarkt angekarrt und dann geht es Pflanzen los. Und eine Sache, die ich immer faszinierend finde bei diesem Gärtnern, ist Folgendes. Ja, wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr so eine Tulpenzwiebel pflanzt oder so eine Osterglockenzwiebel oder die Blume eurer Wahl eben, ja? Ihr nehmt so eine Tulpenzwiebel und das heißt, ihr bereitet die Pflanzerde vor, verteilt das alles schön, dann grabt ihr so eine kleine Kuhle für die Zwiebel und ihr legt die Zwiebel rein, dann wird die Zwiebel natürlich bedeckt, ungefähr nochmal so hoch, wie die Zwiebel ist, habe ich jetzt gelernt. Man klopft es ein bisschen fest, man bewässert das, also man macht alles Mögliche, man gärtnert so fleißig vor sich hin und irgendwann bricht dann diese Pflanze durch die Erde hindurch an die Oberfläche, die Blume wächst auf und die Blüte entfaltet sich. Neues Leben blüht auf, Schönheit strahlt, etwas Neues beginnt. Wunderbar. Was mich dabei fasziniert, ist Folgendes, dass obwohl ich diese Blume gepflanzt habe und obwohl ich all diese Dinge gemacht habe, gegraben, gegossen, könnte ich ja nie behaupten, dass ich jetzt bewirkt hätte, dass diese Pflanze gewachsen ist. Dass diese Blume gewachsen ist, dass hier neues Leben irgendwie aufgeblüht ist. Ich könnte nie behaupten, dass ich das irgendwie bewirkt hätte, obwohl ich alles Mögliche gemacht habe. Denn die Kraft, dass diese Pflanze wächst, die Kraft, dass neues Leben kommt, die Kraft, dass etwas Neues aufblüht, kommt nicht von mir, sondern lag die ganze Zeit in dieser Zwiebel. Ja, in dieser Zwiebel ist die Kraft, die schließlich zu neuem Leben durchbricht. Und alles, was ich machen kann, als kleiner Hobby-Balkongärtner, ist, ich kann Raum schaffen für eine Kraft, aus der neues Leben kommt. Ja? Ich kann Raum schaffen für eine Kraft, die neues Leben bewirkt. So, und das ist jetzt mal unsere Metapher für die Predigt heute, okay? Die Metapher zieht sich durch die ganze Predigt durch. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht für heute. Raum schaffen für eine Kraft, die neues Leben bringt. So, wir sind gerade, Melanie hat es schon gesagt, wir sind in unserer Predigtreihe passend zu unserem Bibelprojekt und wir sind jetzt in der Apostelgeschichte angekommen. Das heißt, Jesus war gekreuzigt worden, er war von den Toten auferstanden und in der Himmelfahrt dann zurück in den Himmel gegangen. Da können wir heute jetzt nicht drauf schauen, was das alles bedeutet. Aber dann haben seine Nachfolger angefangen, von Jesus zu erzählen. Und in der Apostelgeschichte berichtet uns Lukas, der Autor, ein Arzt aus dem ersten Jahrhundert, er berichtet uns von dem Leben der ersten Christen und wie sie versucht haben, Jesus bekannt zu machen. Und Lukas erzählt uns dabei eine ganz erstaunliche Sache, nämlich, dass die Kraft von Jesus Christus, die Kraft, die bei Jesus auch während seinem Dienst, während seinem Leben auf der Erde sichtbar war, dass diese Kraft jetzt durch seine Nachfolger, durch seine Kirche wirkt und neues Leben bringt. Und ich möchte gerne diesen Text mit euch anschauen und ich glaube, dass dieser Text, den wir gerade gelesen haben, für uns alle etwas hat, egal ob ihr seit Jahrzehnten Christen seid oder ob ihr vielleicht gerade im Alpha-Kurs seid und euch vorsichtig mal rantastet an den Glauben. Ich glaube, dass dieser Text für uns alle etwas hat, weil wir alle eine Sehnsucht danach kennen, dass Dinge neu werden. Eine Sehnsucht nach Erneuerung. Ja, ob das eine Sehnsucht ist, dass Dinge in deinem Leben neu werden, die vielleicht festgefahren sind. Oder dass du eine Sehnsucht danach hast, dass um dich herum, im Leben deiner Freunde, in dieser Stadt, in der Nachbarschaft, Dinge neu werden. Ich glaube, wenn wir diese Sehnsucht kennen, dann ist dieser Text für uns. Und ich möchte einmal mit euch anschauen, was dieser Text uns sagen kann über Erneuerung und über die Kraft dafür. Und wir machen das in drei Gedanken, dass wir diesen Text durchgehen. Wir sehen zum einen das neue Leben, dann sehen wir die Kraft für dieses neue Leben. Und wir sehen schließlich drittens den Herr des Lebens, den Herrn des Lebens. Ein neues Leben, die Kraft dafür und der Herr des Lebens. Also ich nehme euch mal mit, erster Gedanke, ein neues Leben. Wir steigen mal ein in diese Szene, die Lukas uns da schreibt. Das ist erstmal eine ganz alltägliche Situation. Petrus und Johannes, das waren zwei der 12 Jünger von Jesus, die jetzt auch Apostel genannt werden, sind auf dem Weg in das Nachmittagsgebet im Tempel in Jerusalem. So, und es war so, dass es im Tempel jeden Tag zwei Hauptgebetszeiten gab und das Gebet um 15 Uhr nachmittags war eins davon. Das heißt, richtig, richtig viele Leute sind jetzt unterwegs. Ja? Und die beiden gehen in den Tempel durch die schöne Pforte. Das war so das spektakulärste Tor des Tempels. War mit so Erz aus Korinth verkleidet, total schön. Das heißt, die meisten Leute gehen da lang. Es ist einfach der spektakulärste Eingang. Und an diesem Eingang, pünktlich zum Nachmittagsgebet, wird ein Gelähmter gebracht zum Betteln. Und ist ja erstmal smart, ja? Ist der schönste Eingang, da laufen die meisten Leute durch, ist die Zeit des Nachmittagsgebets, der ist gut platziert da. Das ist so, wie wenn ihr, keine Ahnung, in Rom oder in Paris seid, beim Kolosseum oder beim Eiffelturm, tausende Touristen, tolles Wetter, viele Leute los und jemand kommt zum Betteln. Ist der richtige Spot, smart, gut ausgesucht. So, und dieser Mann fragt jetzt auch Johannes und Petrus, ob sie etwas für ihn haben. Aber er ahnt nicht, dass er von ihnen nicht nur ein paar Münzen bekommen wird, sondern letztlich ein neues Leben. Denn Petrus sagt zu ihm, wir haben es gelesen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf. Und er reicht ihm die Hand. Ja, er sagt das nicht nur, er packt seine Hand, er zieht ihn hoch und der Gelähmte steht und kann laufen. Ein absolutes Wunder. Alle sind außer sich vor Staunen. Aber was wir verstehen müssen, um zu begreifen, was dieser Text wirklich bedeutet, ist, dass der Gelähmte in diesem Moment nicht nur geheilt wird, sondern man könnte sagen, umfassend ein neues Leben bekommt. Einerseits natürlich körperlich, physisch, ja. Die Einschränkung, die Lähmung, die er seit Geburt an hatte, ist geheilt. Er kann neu sein Leben selbstbestimmt gestalten. Er muss nirgendwo mehr hingetragen werden. Er hat physisch ein neues Leben. Aber nicht nur das. Das hat natürlich auch richtig große soziale und gesellschaftliche Auswirkungen. Er kann ganz anders jetzt selbstbestimmt wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Er kann der Arbeit nachgeben, sein Leben gestalten, ist nicht auf andere angewiesen. Aber sein Leben wird noch auf eine dritte Art und Weise neu. Auf eine geistliche Art und Weise. Und das lesen wir in Vers 8. Und das ist so ein Vers, den man sofort überliest, den ich auch überlesen habe übrigens, bevor ich in die Kommentare geschaut habe. Da steht nämlich Folgendes. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Denken wir so, ja okay, der geht den halt hinterher. So, was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Mann in seinem gesamten Leben noch nie in diesem inneren Tempelvorhof gewesen war. Warum? Weil es zur damaligen Zeit religiöse Gebote und Gesetze gab, die besagten, dass Blinde und Gelähmte den Tempel nicht betreten dürfen. Ja? Das heißt, dieser Mann war aufgrund seiner Lähmung, aufgrund seiner Behinderung ein religiöser Außenseiter, könnte man sagen. Der saß jeden Tag an diesem Tor, aber der durfte nicht hinein. Zumindest nicht in den inneren Vorhof. Das war jemand, der aufgrund seiner körperlichen Situation ausgegrenzt war, an die Seite geschoben war, ein geistlicher Außenseiter. Aber jetzt wird er hineingebeten. Er wird willkommen geheißen. Der außen vor war, der ausgegrenzt war, der Außenseiter war, wird mit hineingenommen und erlebt auch geistlich ein neues Leben. Also das Leben dieses Mannes wird in diesem Moment umfassend neu gemacht durch diese Heilung. Und jetzt läuft er in den Tempel und er macht, was wahrscheinlich jeder von uns, der jetzt nicht super introvertiert ist, machen würde. Vers 8. Er folgte den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Man kann sich das so richtig vorstellen, also nach links und rechts und wow, es geht wirklich und springt und springt und springt. Und seht ihr, die Juden, die um ihn rum im Tempel sind und die damals den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, sehr, sehr, sehr gut kannten. Manche konnten das auswendig. Als sie ihn da springen sehen im Tempel, die mussten eigentlich an eine Stelle aus dem Alten Testament denken. Eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, die ich euch einmal vorlesen will. Nämlich da sagt Gott durch Jesaja in Jesaja 35, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und jetzt hört euch das an, dann, also wenn Gott kommt, wenn Gott wirkt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. So Jesaja hatte gesagt, eines Tages, wenn Gott wirkt, wenn Gott kommt, wenn Gott bei euch handelt, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Dann wird neues Leben hervorkommen, wie Wasser in der Wüste. Dann wird neues Leben aufblühen, dann werden Dinge neu gemacht, neues Leben entsteht, wenn Gott kommt und wirkt. Und was dieses Wunder zeigt, diese Heilung dieses Gelähmten, ist diese Zeit, von der Jesaja gesprochen hat, ist jetzt. Jesus wirkt mit seiner Kraft und macht Leben neu. Und Daryl Bock, das ist ein Professor für Neues Testament, der ganz viel mit diesen Texten in der Apostelgeschichte geforscht hat. Und er fasst das so zusammen, er sagt, das erste Wunder der Apostel zeigt, dass Jesus neues Leben geben kann und die neue Zeit den Menschen bringt. Nämlich eine neue Zeit, eine Zeit, in der Jesus, in der Gott mit seiner Kraft wirkt und neues Leben gibt. Körperlich, sozial, geistlich, umfassend, wo neues Leben kommt. Und ich finde es ganz interessant, wie Petrus jetzt reagiert. Die Menge strömt so zusammen und Petrus stellt der Menge eine Frage, die total komisch ist, aber die uns zeigt, dass Petrus auch über diese neue Zeit spricht. Ja, die Menge kommt zusammen und Petrus sagt ihnen in Vers 12, sagt er, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Und man denkt, Petrus, was ist denn das für eine Frage? Warum seid ihr, ja natürlich, jeder wäre überrascht. Was sagt er hier? Petrus sagt, Leute, warum seid ihr so überrascht? Wenn Gott kommt und wirkt, dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Jesus ist gekommen, Gott war in eurer Mitte, er wirkt mit seiner Kraft, das Leben neu wird, dass Leute geheilt werden, es ist Teil davon. Es ist eine neue Zeit. Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen wie, sagen wir mal, du und ich, wir gehen in den nächsten Tagen bei herrlichem Sonnenschein so am Kanal lang Richtung Alster spazieren, ja, so in den nächsten Wochen. Wir spazieren da so und stellt euch vor, ich frage euch dann auf einmal, hey, krass, wieso blühen denn da überall die Osterglocken? Und wieso sind denn da Tulpen und Krokusse und wieso kommen denn die Blüten an den Bäumen? Was ist denn los hier? Und dann würde jeder von euch hoffentlich gnädig und geduldig mit mir sein. Aber sagen, ey, Matthias, weißt du nicht, was für eine Jahreszeit ist? Ja, Digga, es ist Frühling. Ja. Natürlich blühen die Blumen, natürlich blühen die Bäume. Es ist Frühling, das gehört zu dieser Zeit, das ist Teil davon. So, das ist, was Petrus hier sagt. Er sagt, seht ihr es nicht? Eine neue Zeit hat angefangen. Die Bibel würde sagen, das Reich Gottes. Eine neue Zeit hat angefangen, eine Zeit, in der Jesus neues Leben bringt. In der Leben neu aufblüht, in der körperlich neues Leben kommen kann, gesellschaftlich neues Leben, geistlich neues Leben. Das ist die neue Zeit, das ist Teil davon. Warum seid ihr so überrascht? Das ist Frühling. Das sagt Petrus hier. Der Gelähmte erlebt diese neue Zeit, wie Jesus neues Leben bringt. Aber nicht nur der Gelähmte. Wenn man dann die Apostelgeschichte liest, dann sieht man, dass die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten sozialen oder religiösen oder nicht religiösen Hintergründen das erleben, dass Jesus ihr Leben neu macht. Ein Gelehrter, der Feind des Christentums war, ein Kerkermeister, ein junges Sklavenmädchen, eine reiche Purpurhändlerin, ein Arzt, ein ranghoher römischer Soldat, ein junges Ehepaar, das aus ihrer Heimat fliehen musste. All sie erleben, dass ihr Leben neu gemacht wird durch die Kraft von diesem Jesus. Und es ist etwas, Leute, was für uns heute genauso gilt. Denn es ist Frühling. Es ist die Zeit des Reiches Gottes. Es ist die Zeit, in der Jesus Leben neu macht, auf umfassende Art und Weise. Und meine Frage an euch heute Morgen erstmal ist, wo ist eure Sehnsucht danach, dass etwas neu wird? Wo habt ihr ganz persönlich Sehnsucht danach, dass etwas neu wird? Manche von euch, wenn ihr diese Geschichte hört, identifizieren sich vielleicht zuerst mit dem Bettler. Sie sagt, ich sitze hier und ich warte darauf, dass etwas neu wird in meinem Leben. Ich warte darauf, dass körperlich etwas neu wird. Ich warte vielleicht darauf, dass in meinen Beziehungen sozial was neu wird und ich wieder Teil davon bin. Ich warte vielleicht darauf, dass geistlich etwas neu wird. Vielleicht, wenn ihr euch gerade neu mit Glauben befasst, vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen wie der Bettler, dass ihr sagt, ich hatte immer eine Sehnsucht nach Gott oder ein Interesse an Gott, aber eigentlich ehrlicherweise saß ich immer so außerhalb vom Tor des Tempels und bin nie ganz hineingegangen. Ich habe es nie gewagt, mich so ganz auf Gott einzulassen. Vielleicht ist da eine Sehnsucht, dass was neu wird. Was ist eure Sehnsucht? Was spürt ihr jetzt gerade? So andere von euch finden sich in dieser Geschichte vielleicht vor allem bei Petrus und Johannes wieder. Und ihr sagt, ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Gottes Kraft erlebbar wird und sichtbar wird um mich herum, hier in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in Hamburg, bei meinen Freunden, das Leben neu werden. Und ich will das sehen, ich will das erleben. Was ist eure Sehnsucht gerade? Was spürt ihr? Leute, mit all dieser Sehnsucht nach Erneuerung dürfen wir zu Gott kommen, dürfen wir zu Jesus kommen, denn eine neue Zeit ist da. Aber es gibt da ein Problem. Es gibt da ein Problem, nämlich dass wir mit unserer Sehnsucht, dass Dinge neu werden, mit unserer Sehnsucht nach Erneuerung auf dem Weg zu Gott oftmals falsch abbiegen. Und das ist, dass wir den Blick drehen und diese Erneuerung vor allem von uns selbst erwarten. Von unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Leistung. Und das sehen wir in unserem zweiten Gedanken. Die Kraft für das neue Leben. Also der Gelähmte ist geheilt, er springt durch den Tempel wie so ein junger Hirsch. Die Menge kommt zusammen, fragt sich, was ist hier los? Wer ist dieser Petrus, der da diesen Mann geheilt hat? Wer ist das? Ist das jemand Besonderes? Und dann lesen wir in Vers 12. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Freunde, es ist Frühling, ja? Es ist eine neue Zeit. Und dann sagt er, warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Ja, warum staunt ihr uns an? Petrus will hier nicht die Aufmerksamkeit für sich haben, sondern er sagt, Leute, das neue Leben, das das Reich Gottes bringt, das neue Leben, das durch die Kraft von Jesus kommt, kommt nicht aus unserer eigenen Kraft und kommt nicht aus unserer eigenen Frömmigkeit. Und damit sagt Petrus etwas, was, glaube ich, auch uns heute in Hamburg 2025 wirklich herausfordert. Weil Petrus fordert damit eine säkulare Sicht von Erneuerung heraus und eine religiöse Sicht von Erneuerung. Ja? Petrus sagt zum einen, dieses neue Leben, das, was neues Leben bringt im Reich Gottes, geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft. Und das fordert, glaube ich, eine säkulare Sicht von Erneuerung raus, die wir heute haben. Ich glaube, dass wir heute durchaus so eine Bewegung beobachten können, die sagt, das gute Leben, dein bestes Leben oder ein neues Leben für dich ist in deiner Hand, ist für dich möglich machbar, wenn du die richtigen Schritte gehst. Die ganze Literatur oder YouTube-Channels, TikTok-Channels rund um so Selbstoptimierung sprechen alle da rein. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Du kannst gerne das Bild anblenden. Es gibt so ein paar Podcasts, die ich gerne höre. Und ein Podcast, den ich gerne höre beim Sport, ist der Podcast Modern Wisdom. Vielleicht kennt den manche von euch. Relativ populär. So Chris Williamson, das ist der Typ auf der Seite hier, spannender und wie ich finde sympathischer Kerl ist der Host. Und er hat echt interessante Gäste da, mit denen er über alles Mögliche spricht. Von Fitness, Dating, Ernährung, Politik, Philosophie, you name it, ja? So die ganze Bandbreite. Und das ganze Ding heißt Modern Wisdom. Weil Chris Williamson immer versucht, darin Prinzipien zu finden und Regeln aufzustellen, was wir tun können, um ein besseres Leben zu haben. Und ich muss sagen, ich hab schon einiges gelernt in dem Podcast. Ja? Zum Beispiel, warum man Kaffee erst 90 Minuten nach dem Aufstehen trinken sollte. Kaffee-Nerds und Kaffee-Liebhaber, wenn es euch interessiert, lasst uns reden, ist wichtig. Ich habe gelernt, wie man grundlegend auf sein Dopamin-Level achtet und so weiter und so fort. Wirklich interessante Sachen. Und ich mag den Podcast und ich mag auch Chris, ich finde den sympathisch. Aber dieser Podcast hat ganz, ganz oft einen Grundtenor. Und dieser Grundtenor ist, wenn du die richtigen Prinzipien anwendest und die richtigen Schritte gehst, wenn du auf deine Ernährung achtest, die richtigen Nahrungsergänzungsmittel hast, genug Fitness machst, auf deine mentale Hygiene achtest, so und so dich kleidest, diese Schritte gehst, diese Prinzipien beachtest, dann ist das neue, gute und bessere Leben in deiner Reichweite und du musst es nur ergreifen. Es liegt an dir. Das ist so ein Grundtenor, der da durchschwingt. Und ich finde, das ist so ein säkularer Glaubenssatz unserer Zeit. So ein säkulares Skript, das uns so viel begegnet. Wenn du ein neues Leben willst, dann nimm's dir. Ja, wie Peter Fox vor einigen Jahren gesungen hat, vielleicht erinnern sich manche, wenn es dir nicht gefällt, mach neu. Ja, es ist in deiner Hand. Aber Leute, dieser säkulare Glaubenssatz, dass Erneuerung aus unserer Kraft geschieht, er ist so begrenzt. Denn wenn er funktioniert, dann funktioniert er, wenn dann überhaupt, nur für diejenigen, die das Bildungsniveau, die finanziellen Ressourcen, die Gesundheit und die Möglichkeiten haben, um dem nachzugehen. Für alle anderen wird das sehr schnell sehr schwierig. Für Leute, die in prekären Umständen aufgewachsen sind, die körperlich wie der Gelähmte seit Geburt eingeschränkt sind, die mit starken familiären Belastungen kämpfen, für die ist es eigentlich unmöglich. Und dazu kommt, dass, wie glaube ich viele von uns und auch viele in der jungen Generation, mehr und mehr schmerzhaft feststellen ist, das Leben ist leider nicht so planbar und kontrollierbar, wie wir denken, dass wir durch die richtigen Prinzipien das neue, gute Leben schaffen können. So, und Petrus spricht hier rein und sagt, das neue Leben, das im Reich Gottes kommt, umfassende Erneuerung, kommt nicht aus unserer eigenen Kraft. Muss nicht aus unserer eigenen Kraft kommen. Das kann auch so entlastend sein, in diesem ganzen Druck der Selbstoptimierung. Leute, aber auch für diejenigen von euch, die Christen sind und sagen, ich sehne mich so danach, dass Gemeinde wächst, in dieser Stadt Leben verändert werden. Auch für uns gilt, das kommt nicht aus unserer eigenen Kraft. Und ich glaube, dass Kirche hier, Gemeinden hier so oft diesem säkularen Skript geglaubt haben, dass wir denken, auch in Bezug auf Gemeinde, wenn wir die besten Strategien haben, die innovativsten Ansätze, die beste Musik, die beste Medienarbeit, dann wird neues Leben kommen. Und Petrus sagt, es ist nicht aus unserer eigenen Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Ja, er widerlegt diese säkulare Sicht. Aber Petrus, und die Bibel ist so herrlich ausgewogen oft, Petrus kritisiert und konfrontiert auch eine religiöse Sicht von Veränderung. Er sagt, es ist nicht durch unsere Kraft und es ist nicht durch unsere Frömmigkeit. So, das Wort, das hier steht für Frömmigkeit, ist das Wort, das griechische Wort Eusebeia. Und das wurde auch verwendet für Menschen mit einem vorbildlichen Lebenswandel, mit einem vorbildlichen Charakter, Leute mit einer tollen Moral. Und Petrus sagt, ey, dass dieses Wunder hier geschehen ist, dass hier ein neues Leben entstanden ist und gekommen ist, kommt nicht daraus, dass wir irgendwie so fromm wären. Kommt nicht daraus, dass ich, Petrus und Johannes, dass wir so vorbildliche Charaktere sind, dass Gott ja gar nicht anders konnte, als was zu tun, weil er uns gesehen hat. Er sagt, es ist nicht unsere Frömmigkeit. Und damit widerlegt Petrus so eine religiöse Sicht von Erneuerung, die sagt, und manche von euch, die christlich aufgewachsen sind, werden das kennen leider, dieses, wenn du gut genug bist, wenn du moralisch genug bist, wenn du heilig genug bist, fromm genug bist, genug betest, dann, erst so ein Wenn-Dann-Denken, wenn du all das bringst, dann wird Gott in deinem Leben erneuernd wirken. Dann wird Gott dich neu machen. Dann wird Gott ein neues Leben in dir aufblühen lassen, wenn du all das geleistet hast. Aber wisst ihr, was der Umkehrschluss davon ist? Scham und Angst. Denn wenn ich merke, ja, Amen, Schwester, das spricht alle Lebenserfahrung aus, Christa. Denn was ist denn, wenn Dinge in meinem Leben nicht neu geworden sind? Ja, dann muss es doch daran liegen, dass ich auf meiner Wenn-Seite nicht genug gebracht habe. Dass ich nicht gut genug bin, nicht moralisch und ich hau mich mehr rein und ich empfinde so viel Druck. Und Petrus sagt, nichts davon. Leute, ich will nichts davon hören. Es ist nicht unsere Frömmigkeit. So wirkt Gott nicht. Und so wirkt Gott übrigens auch nicht erneuernd in Gemeinden oder in Städten, dass wir sagen, wenn wir als Gemeinde nur gut genug sind, rein genug sind, vorbildlich genug sind, dann kommt die Erweckung. Es ist nicht unsere Frömmigkeit. Es ist nicht unsere Kraft. Petrus widerlegt beide Seiten. Wenn wir nochmal an unser Bild von der Tulpenzwiebel denken, ja? Wenn ich jetzt anfange, Balkongärtner zu spielen. Leute, ich kann so viele Beete umgraben, wie ich möchte. Ich kann so viel Säcke Erde schleppen, bis ich erschöpft bin. Ich kann so viel wässern und gießen, wie ich will und dem Erdboden gut zureden, keine Ahnung was. Wenn ich keine Tulpenzwiebel habe, ist das alles völlig egal. Weil die Kraft ist nicht in mir selbst. Es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine Frömmigkeit, sondern die Kraft, aus der neues Leben bringt, ist etwas anderes. Und es ist wie beim Gärtnern. Ich kann Raum schaffen für eine Kraft, die neues Leben bringt. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Ich kann es nicht bewirken. Ich kann es nicht selbst erneuern. Das neue Leben, das Gott bringt, alles, was ich tun kann, ist, ich kann Raum schaffen für eine Kraft, die neues Leben bringt. So, aber bevor wir dahin gehen, habe ich noch eine zweite Frage an euch. Die erste Frage war, wo ist eure Sehnsucht, dass was neu wird? Wo sehnt ihr euch danach, dass Dinge neu werden? Und meine zweite Frage ist, Leute, wo seid ihr müde? Wo seid ihr müde davon, von euren Versuchen aus eigener Kraft Erneuerung zu bringen? Wo seid ihr vielleicht müde davon, von dieser ganzen Bewegung der Selbstoptimierung, wenn du nur gut genug bist, wird dein Leben aufblühen? Wo seid ihr müde vielleicht von diesem religiösen, wenn ich nur gut genug bin, wird Gott was machen? Oder wo seid ihr, manche von euch, müde davon, zu versuchen, durch eure eigene Kraft Gottes Reich zu bauen? Ja, vielleicht die Gemeinde liegt euch so am Herzen, diese Stadt liegt euch so am Herzen und ihr haut euch rein und ihr gebt euch rein in Arbeitsbereiche oder in Evangelisation oder was auch immer. Und ihr denkt, wenn wir nur genug, dann muss doch was passieren. Und wenn ihr mal innehaltet für einen Moment, dann merkt ihr, wie müde ihr seid und vielleicht wie desillusioniert, weil all diese Kraft, die ihr reingesteckt habt, so wenig bewirkt hat. Wo seid ihr müde? So, wohin können wir jetzt gehen mit diesen beiden Fragen, mit unserer Sehnsucht nach Erneuerung und mit unserer Müdigkeit? Wohin können wir gehen und neue Kraft finden, dass neues Leben aufblüht? Wir können gehen zum Herr des Lebens selbst. Und das ist unser dritter Gedanke. Lass uns noch einmal zurückkommen und in den Text schauen. Petrus sagt, was staunt ihr uns so an, als ob das unsere Kraft oder Frömmigkeit wäre? Es hat nichts damit zu tun. Und dann spricht er weiter und sagt in Vers 13, nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, er hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und dann in Vers 16, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. So, was sagt Petrus? Petrus sagt, die Kraft, die neues Leben bringt, ist nicht unsere Kraft, es ist die Kraft von jemand anderem. Gott hat die Macht sichtbar werden lassen, verherrlicht, die er Jesus gegeben hat. So, was ist das für eine Macht, von der er spricht? Es ist die Macht des auferstandenen Jesus. Seht ihr, als Jesus nach seiner Auferstehung zurück in den Himmel ging, wurde er in alle Macht und Herrlichkeit eingesetzt. Davon spricht Petrus. Jesus selbst sagt in Matthäus 28, kurz vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Petrus sagt, dieser Jesus, er lebt und er wirkt mit seiner Kraft. Er bringt neues Leben. Die Kraft, die quasi dieses neue Leben durch die Erdoberfläche nach oben schießen und aufblühen lässt. Es ist die Kraft des Namens von Jesus. Habt ihr das gehört mit dem Namen, was da zweimal kam? Ja, die Kraft ist im Namen Jesus. Das klingt erstmal so ein bisschen komisch für uns, finde ich. Weil es klingt so, als ob dieser Name Jesus wie so ein magisches Wort wäre. Aber seht ihr, der Name Jesus ist ein Hinweis auf all seine Größe und Macht. Ein Name ist ein Hinweis. Also das Wort Matthias ist ein Hinweis auf mich und auf alle anderen hier, die vielleicht Matthias heißen. Ja? Und der Name von Jesus ist ein Hinweis auf die Person von Jesus, der in alle Macht eingesetzt ist. Dieser Name ist quasi repräsentiert ihn und all seine Herrlichkeit und Macht. Und Petrus sagt, hier ist die Kraft zu finden, nach der ihr euch sehnt. Hier ist die Kraft zu finden, die neues Leben bringt, die neues Leben aufblühen lässt. So, und die Frage ist, wie bekommen wir diese Kraft jetzt? Wie bekommst du, wie bekomme ich, wie bekommen wir diese Kraft in unserem Leben? Wenn wir uns ihm hinwenden, wenn wir uns ihm zuwenden und ihm vertrauen. Petrus sagt es der Menge damals. Alles Leute, die Jesus noch nicht kannten. Und er erklärt ihnen, wie diese Kraft in ihr Leben kommt. Er sagt, ab Vers 14, er konfrontiert erstmal, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten, damit meint er Jesus, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und dann ab Vers 19. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Und jetzt hört euch das an. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Oder eine andere Bibelübersetzung sagt, dann wird er Zeiten der Erfrischung und Erquickung bringen. Wo können wir hingehen mit all unserer Sehnsucht nach Erneuerung? Wo können wir hingehen mit all unserer Müdigkeit? Wo werden wir Ruhe und Erfrischung finden? Bei ihm, wenn wir uns ihm zuwenden und ihm neu vertrauen. Denn Leute, hier ist die gute Nachricht. Hier ist der Kern des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus. Auch wir haben uns, wie die Israeliten, wie Petrus es konfrontiert hat, auch wir haben uns von dem Heiligen und Gerechten losgesagt. Auch wir haben uns von dem Herrn des Lebens losgesagt. Wir haben uns abgewandt. Aber er hat sich nicht von uns abgewandt. Sondern der uns mit Kraft erfüllen kann, Er hat alle Kraft abgelegt und ist in Schwachheit am Kreuz gestorben, um uns seine Kraft zu schenken. Der Herr des Lebens hat am Kreuz sein Leben niedergelegt und den Tod genommen, um uns mit diesem Leben zu erfüllen. Der körperliche Heilung bringen kann, wird am Kreuz körperlich zerschlagen, um uns heil zu machen. Und der uns die Nähe Gottes geben will, hängt am Kreuz und schreit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird verlassen, damit wir reingeliebt werden. Seht ihr, und Jesus wird wie diese Tulpenzwiebel, wird Jesus in die Erde gelegt, von Dunkelheit bedeckt. Und wie aus der Zwiebel die schöne neue Blume, das neue Leben aufsprießt, so kommt aus seinem Tod das schönste Neue, die schönste Herrlichkeit, nämlich ein neues Leben für uns, erfüllt mit Gottes Kraft und mit seiner Erneuerung. Deswegen, wenn ihr euch sehnt danach, dass Dinge neu werden in eurem Leben, dass diese Kraft, dass dieses Leben euch erfüllt und euch begegnet, dann wendet euch ihm zu. Und vielleicht macht ihr das zum allerersten Mal, dass ihr sagt: Jesus, ich habe lange ohne dich gelebt und ich wusste immer nicht so richtig, was ich mit dir anfangen soll, aber ich will diese Kraft in meinem Leben haben. Ich will, dass du mein Leben neu machst. Dann wendet euch ihm zu. Fangt an, zu ihm zu beten, ihm das zu sagen mit ehrlichen, einfachen Worten: Ich hätte das gern. Bitte komm in mein Leben. Aber vielleicht seid ihr auch lange Christen und ihr sagt: Ich wünsche mir neu, dass diese Kraft von Jesus mich erfüllt. Ich bin so müde davon, auf meine eigene Kraft zu vertrauen, daraus zu versuchen, neues Leben zu kreieren. Ich wünsche mir, dass Gott in mir wirkt. Dann auch ihr, wendet euch ihm neu zu. Sagt ihm: Jesus, ich habe so lange auf meine eigene Kraft geschaut. Ich habe so versucht, durch meine Leistung oder meine religiöse Kraft da irgendwas zu bewirken, aber ich brauche dich. Ich brauche deine Erfrischung, deine Ruhe und deine Kraft. Ja, lasst uns gärtnern, sozusagen. Lasst uns in der Erde unseres Herzens eine Kuhle machen und sagen: Hier ist Raum für dich. Hier ist Raum für dich. Komm mit deiner Kraft, die neues Leben bringt. Komm mit deiner Kraft, die neues Leben bringt. Und seht ihr, das Erstaunliche ist, wenn wir uns ihm so anvertrauen und von unserer Kraft wegschauen, dann fängt er an, mit seiner Kraft in uns und durch uns zu wirken. In uns und durch uns. Wenn ihr nochmal an die Heilung des Gelähmten denkt: Es ist die Kraft von Jesus, die wirkt. Aber es ist die Hand von Petrus, die ihn aufrichtet. Jesus wirkt heute mit seiner Kraft in uns, aber auch durch uns. Er wirkt durch seine Nachfolger, er wirkt durch seine Kirche, er wirkt durch unsere Gebete. Deswegen lasst uns Raum schaffen für ihn. Und das kann sein, indem wir anfangen, mutig zu beten für andere in der Gemeinde, aber auch für unsere Freunde, für Leute, die uns vielleicht erzählen, dass sie körperlich Probleme haben, dass wir mutig anfangen zu beten. Manchmal haben Leute die größte Offenheit, über Jesus zu hören, wenn sie etwas mit ihm erlebt haben, so wie der Gelähmte. Ja? Lasst uns mutig anfangen, Raum zu schaffen für sein Wirken, für seine Kraft. Nicht aus unserer Kraft, sondern zu sehen: Jesus, hier ist Raum, fang an, komm mit deiner Kraft.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.